ARD. Sehr viele Ostdeutsche waren seit 1990 schon im Westen. Sehr wenige Westdeutsche waren schon mal im Osten. Man kennt den Osten nicht. Was man hat, sind die Narrative.
Eigentlich steht immer schon vorher fest, mit den Ostdeutschen stimmt was nicht.
Eine Titelgeschichte, eigentlich ist der Ossi ganz okay oder so schlimm ist es noch gar nicht, hätte sich jetzt, glaube ich, nicht so doll verkauft.
Die Zonen-Gabi mit ihrer ersten Banane, der Jammer-Ossi, Stasi, Doping, versenkte Fördermillionen und Montagsdemos. Seit der Wiedervereinigung wird immer wieder darüber diskutiert, wie der Osten medial dargestellt wird, und das ist oft nicht schmeichelhaft. Das stellen auch Politikwissenschaftlerin Rebecca Pates, der Journalist Hajo Schumacher und die Journalistin Anja Reich fest, die wir eben gehört haben. Ich selbst bin Anfang der 90er Jahre in Westdeutschland geboren und ich habe schon als Kind zu Beginn der 2000er Medienberichte über die Demos gegen Hartz IV in ostdeutschen Städten wahrgenommen. Die Menschen in Ostdeutschland sind unzufrieden, das ist damals auf jeden Fall hängen geblieben. Aber wie wirken solche Darstellungen auf die Menschen im Osten und wie prägen sie unser Bild von Ostdeutschland? Darum geht es heute bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute spreche ich mit der Journalistin Annette Friedrich, die die Dokumentation »Es ist kompliziert, der Osten in den Medien« als Autorin zusammen mit Christoph Peters umgesetzt hat. Und ich spreche mit Martin Koplin, der die umfangreiche Datenanalyse für diesen Film erarbeitet hat. Hallo Annette und hallo Martin.
Hallo.
Hallo Esther, hallo Annette, schön hier zu sein.
Annette, vielleicht können wir mal anfangen, denn im Gegensatz zu mir bist du schon etwas länger als Journalistin in Ostdeutschland unterwegs. Und das ist hier ja der Podcast, in dem wir über die Hintergründe einer Recherche sprechen. Also erstmal so zum Start, woher kam denn bei dir das Gefühl, es braucht jetzt einen Film über den Osten in den Medien?
Es ist nicht so, dass wir jetzt die allerersten sind, die sich diesem Thema angenommen haben. Wissenschaftlich wurde das schon mal ein bisschen aufgearbeitet. Da gab es ein ganz tolles Buch von Thomas Abe, der an der Uni Leipzig dazu gearbeitet hat, 2009. Auch Rebecca Pates, die in unserem Film ja auch mit spricht, hat dazu gearbeitet. Es gab immer wieder auch Journalistinnen, die sich dazu geäußert haben, aber es gab bisher nie einen richtig allumfassenden Film, also eine journalistische Aufarbeitung des journalistischen Herangehens an Ostdeutschland. Und das war das Ziel, das war das, was wir machen wollten. So ein bisschen der Anlass war natürlich, es war klar, wir steuern auf 35 Jahre deutscher Einheit zu. Der Blick wird sich medial wieder auf den Osten richten. Es war klar, es werden Landtagswahlen sein im Osten, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Und da waren wieder diese sogenannten Ossi-Wochen im Grunde zu erwarten. Also jene Wochen, in denen dann ganz verstärkt über den Osten berichtet wird. Und das war so ein bisschen der Anlass zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie hat sich das in diesen 35 Jahren entwickelt?
Warum hat das so lange gedauert? Also wieso sprechen wir erst jetzt darüber? Es sind jetzt 35 Jahre her seit dem Mauerfall. Musste das einfach so lange dauern, um da differenziert drüber berichten zu können, journalistisch?
Es ist schwer zu sagen, warum das so lange gedauert hat. Manche Dinge brauchen einfach Zeit, man braucht ein bisschen Abstand. Man braucht auch gewisse Vergleichsgrößen, also über einen bestimmten Zeitraum. Und dann ist die Zeit reif, sich so einem Thema zu widmen.
Jetzt habt ihr ja für den Film auch mit einer Menge Medienleuten gesprochen und eben auch mit Leuten aus der Wissenschaft. Wie habt ihr diese Leute ausgewählt, mit denen ihr gesprochen habt?
Wir haben zum einen geguckt, wer hat sich mit den konkreten Geschichten, die wir im Film auch erzählen, wirklich als Journalist beschäftigt? Wer hat da berichtet? Die haben wir zum Teil angefragt. Da gab es erstaunlicherweise auch, wenn sie selbst in eine kritische Berichterstattung auch von uns gekommen sind, sofort Zusagen zu Interviews, sich dem Thema zu stellen, ganz offensichtlich, weil es da auch einen großen Bedarf gab und gibt. Wir haben versucht, aus allen Branchen irgendwie Leute zu finden, weil wir hatten tatsächlich keine Grundannahme, mit der wir wirklich rangegangen sind an den Film. Wir hatten nicht irgendwie eine These, wo wir gesagt haben, die gilt es jetzt auf Teufel komm raus zu belegen. Wäre auch völlig unjournalistisch. Und dazu haben wir uns Wissenschaftler gesucht, Kommunikationsexperten, eine Politikwissenschaftlerin, die das Ganze so ein bisschen objektiv und mit wissenschaftlicher Begleitung auch kommentieren konnten.
Du hast gerade schon gesagt, selbst bei Leuten, die ihr kritisiert habt auch, gab es da schnelle Rückmeldungen und irgendwie auch ein großes Interesse. Hat euch das überrascht?
Es hat uns zum Teil überrascht. Es hat uns aber auch gezeigt, dass dieses Thema einfach wirklich virulent ist. Und ich fand es stark, also so jemand wie Hajo Schumacher, der damals für den Spiegel gearbeitet hat und eben in den Osten geschickt wurde, wie zu so einer Art, ja, muss man sagen, Auslandsberichterstattung, der mit, wie er uns erzählte, auch ziemlich klaren Vorgaben unterwegs war im Osten. Da musste Doping oder Stasi-Themen eine Rolle spielen. Das waren die Geschichten, die man verlangt hat, die man aus dem Osten wollte. Und der hat sehr, sehr eindrücklich über das gesprochen, was er da getan hat oder worüber er berichtet hat. Und auch mit einem großen Bedauern nachträglich. Also jetzt mit viel mehr Abstand und viel mehr Wissen darüber. Also das hat mich selbst sehr überrascht und hat mich auch beeindruckt, muss ich sagen.
Das ist auch was, was bei mir hängen geblieben ist vom Film. Also wie Hajo Schumacher, der eben Journalist ist, selber auch sagt, es habe damals eine holzschnittartige Polarisierung gegeben. Das habe ich mir so direkt aufgeschrieben, als ich das gesehen habe. Lasst uns da noch mal kurz reinhören.
Wir haben damals zuerst mal Schuldfragen geklärt. Wer war verstrickt, wer war dafür verantwortlich, wer war dafür? Und das Ringen um Verständnis ist viel zu kurz gekommen. Das ging einfach nur darum zu sagen, ja oder nein. Und das war eine aus heutiger Sicht sehr holzschnittartige Polarisierung.
Annette, war das denn eigentlich auch was du bei anderen KollegInnen festgestellt hast, dass da mittlerweile Reflexion passiert ist, dass man da vielleicht auch eher ein bisschen von außen drauf schauen kann mit der Zeit und sagen kann, da sind vielleicht damals Sachen anders gelaufen, als wir sie heute machen würden?
Ja, auf alle Fälle. Wobei man so ein bisschen unterscheiden muss zwischen diesen großen überregionalen Leitmedien und den Lokalzeitungen auch im Osten oder auch dem MDR, muss man auch klar sagen.
Inwiefern?
Also, sagen wir mal, die großen Leitmedien haben irgendwann in den 2010er Jahren oder auch schon teilweise in den 2000er Jahren Korrespondenten in den Osten geschickt. Also für die Süddeutsche saß jemand in Leipzig, für den Spiegel, für die Frankfurter, für die Zeit. Da gab es dann schon so ein gewisses Grundverständnis für diese Stimmungslagen hier. Die Kollegen, die Journalisten hatten sich eingearbeitet, waren hier zu Hause, haben die Leute kennengelernt und sich nicht nur reflexhaft auf bestimmte Muster, die man mit dem Osten verbunden hat, bezogen. Aber bis heute sind das natürlich eher die Ausnahmen. Die großen Blätter, für die ist der Osten nach wie vor ein schwieriges Feld. Auch so ein bisschen ein unbekanntes Feld, mit dem man nicht so richtig weiß, wie man umgehen soll. Was den MDR oder die anderen regionalen Zeitungen angeht, da ist natürlich ganz viel passiert in den letzten Jahren. Da sind junge Kollegen dazugekommen, die einen ganz anderen Blick darauf haben, mit einer großen Offenheit, deren eigene Biografie auch inzwischen gar nicht mehr wirklich unterscheidet zwischen Ost und West.
Aber ist das was du bei dir selber auch siehst? Also merkst du auch bei dir selber eine Veränderung, wenn du so auf die letzten 35 Jahre schaust?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich habe angefangen beim MDR, beim Sachsenspiegel in den 90er Jahren als Reporterin und Korrespondentin. Ich komme aus dem Osten, ich habe eine ostdeutsche Biografie. Ich habe zum Teil während der Wende oder vor der Wende noch studiert, Journalismus. Ich habe ziemlich von Anfang an versucht zu kapieren, aus meiner eigenen Biografie heraus, wie der Osten tickt. Und habe das auch weiterverfolgt. Also selbst kann ich das bei mir so eine große Veränderung nicht feststellen, muss ich echt sagen.
Aber kannst du vielleicht mal erzählen, wie das damals eigentlich so direkt nach der Wende beim MDR gewesen ist? Also ihr berichtet ja im Film, dass es da auch ziemlich Konflikte gegeben hat, ne? Also so die Westchefs, die gekommen sind und dann den OstreporterInnen sagen wollten, wie es geht. Hast du davon auch was mitbekommen?
Ich habe jetzt keine handgreiflichen Situationen erlebt, tatsächlich nicht. Also ein bisschen anders als Jörg Howe das in unserem Film berichtet. Davon habe ich nicht selbst mitbekommen. Aber natürlich habe ich mitbekommen, wie, und das ist ja quasi parallel zu einem Personaltransfer in Wirtschaft oder Verwaltung passiert, so ist das ja genauso in den Medien passiert. Und natürlich habe ich das mitbekommen. Es wurden sehr viele KollegInnen aus dem Westen in den Osten in die Chefetagen gespült. Und das waren zum Teil gute, renommierte, erfahrene Kollegen und zum Teil eben auch weniger gute Kollegen, die aus artfremden Bereichen in den Journalismus gekommen sind und die Chefposten besetzt haben. Und das war eine schwierige Situation, muss man sagen. Weil das ist das, was Christoph Diekmann in unserem Film zum Beispiel auch sagt. Er sagte, sämtliche Erinnerungsdaten so in den ersten Jahren, Jahrzehnten waren westdeutsch geprägt. Und genau das habe ich so auch erlebt. Ich kann mich an viele Diskussionen in den verschiedenen Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, erinnern, wo ostdeutsche Kollegen den westdeutschen Kollegen erklären mussten, wie wichtig bestimmte Daten, bestimmte Termine, eine bestimmte kulturelle Basis ist, weil man das, wenn man anders sozialisiert ist, gar nicht verstehen konnte. Und das hat mit Identität zu tun. Und das war nicht so einfach. Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich ein bisschen verschliffen, verbessert. Und man muss zum Beispiel zum MDR klar sagen, da ist auch personell ganz viel passiert in den letzten Jahren.
Jetzt habt ihr ja nicht nur viele Medienleute und WissenschaftlerInnen befragt zum Medienbild der Ostdeutschen. Was den Film ganz besonders macht, ist unter anderem eine Datenauswertung. Martin, ihr habt diese Datenerhebung mit rund 300 Millionen Presseartikeln durchgeführt. Was habt ihr da gemacht?
Dass Ostdeutschland in den Medien anders dargestellt wird, dass gewisse Bilder über den Osten in den Medien kursieren und von ihnen geschaffen werden, das ist offenkundig. Wir wollten mit einer Datenerhebung schauen, ob man das auch messen kann. Und wollten das gefühlte Wissen über das Bild von Ostdeutschland in den Medien um eine Datengrundlage ergänzen. Es gibt natürlich nicht das eine mediale Bild, sondern eine Vielzahl an Presseartikeln, an Fernsehbeiträgen, an Podcasts und so weiter, in denen Ostdeutschland thematisiert wird und aus dem sich ein mediales Bild zusammensetzen. Und es gibt eine Vielzahl an Akteuren, die Medien machen. Aber gerade deshalb ist es doch bemerkenswert, dass es bestimmte Themen gibt und bestimmte Begrifflichkeiten, die immer wieder fallen, wenn es um Ostdeutschland geht. Also was haben wir gemacht? Wir haben in Kooperation mit der Universität Leipzig zusammen mit Studierenden der Kommunikations- und Medienwissenschaft eine Methodik erarbeitet, um herauszufinden, wie sich die Presse über Ostdeutschland von der gesamten Presse unterscheidet. Wir haben in der größten deutschsprachigen Pressedatenbank automatisiert eben über 300 Millionen Presseartikel ausgewertet, haben uns also nur mit Presse beschäftigt, mit Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen. Und zwar haben wir uns angeguckt, wie groß der Anteil der Artikel ist, der bestimmte Begriffe beinhaltet. Das haben wir uns einmal für die gesamte Presse in der Datenbank angeguckt und dann für alle Artikel, in denen die Begriffe Ostdeutschland, Ostdeutsch oder Ostdeutsche vorkommen. Und diese Anteile haben wir miteinander verglichen. Und dadurch haben wir herausgefunden, welche der rund 1200 Begriffe, die wir untersucht haben, seltener oder häufiger genannt werden, wenn es in Artikeln eben auch um Ostdeutschland geht.
Und was sind das für Begriffe?
Begriffe, 1200 Stück, da haben wir uns einfach daran orientiert, welche Begriffe generell häufig in Presse vorkommen. Also jede Menge beschreibende Adjektive, positive und negative Zuschreibungen, Eigennamen, Phänomene der Zeitgeschichte, alles Mögliche. Das sind wir erstmal sehr breit rangegangen. Und den Begriffen haben wir dann eben Themen zuordnen können und konnten dann eben sagen, diese und jene Themen waren in den jeweiligen Jahrzehnten, die wir untersucht haben, in der Presse besonders stark mit Ostdeutschland verknüpft. Was wir herausgefunden haben, also unsere Ergebnisse bestätigen den Eindruck, dass es weiterhin pauschale Zuschreibungen gibt, die mit dem Osten und mit den Ostdeutschen in Verbindung gebracht werden. Die Ergebnisse zeigen, dass nach der Wiedervereinigung natürlich Themen mit direktem Bezug zur DDR eine riesige Rolle gespielt haben, mit Bezug zur Stasi, zur SED und natürlich die wirtschaftliche Transformation, die Deindustrialisierung. Und damit verbunden ging es seit den 90ern in der Presse viel um Arbeitslosigkeit und Armut. Der Begriff Arbeitslosigkeit zum Beispiel kam in den 90ern 6-mal häufiger in Presseartikeln vor, wenn diese um Ostdeutschland ging. Und auch in den 2000er Jahren waren die Themen Arbeit und Armut mit die bestimmendsten. Es war ja auch die Hochzeit der Proteste gegen Sozialabbau in vielen ostdeutschen Städten und etliche Begriffe, die mit Protest zu tun haben, wie demonstrieren, protestieren, widersprechen oder kritisieren, fallen in der Zeit in der Presse häufiger im Zusammenhang mit Ostdeutschland. Und unsere Ergebnisse zeigen auch, dass Begriffe, die mit Zukunftssorgen zu tun haben, wie perspektivlos, pessimistisch, beklagen, scheitern, versagen, alle häufiger im Zusammenhang mit Ostdeutschland in der Presse auftauchten. dein anfangs geschilderter Eindruck, dass dir aus den 2000ern in Erinnerung blieb, dass die Ostdeutschen in der medialen Darstellung unzufrieden wirken, hat also auf jeden Fall eine messbare Grundlage. Begriffe, die mit Benachteiligung zu tun haben, kamen dann immer häufiger in der Berichterstattung vor, in den 2010er Jahren. Aber auch noch heute werden sie häufig verwendet, wenn es um den Osten geht. Das sind Begriffe wie abgehängt, Benachteiligung oder unterrepräsentiert. Also auffällig ist, dass viele negative Beschreibungen sehr viel häufiger vorkommen. Solche Wörter wie rückwärtsgewandt, gespalten oder verbittert. Wir haben natürlich auch positive Beschreibungen untersucht. Die kamen allerdings tatsächlich selten an der Presse vor. Unter den 30 im Zusammenhang mit Ostdeutschland besonders häufig verwendeten Adjektiven waren 21 negativ, 6 neutral und nur 3 positiv. Diese Tendenz ist schon seit Jahrzehnten so und scheint sich kaum zu verändern. Und als letzter Punkt, unsere Ergebnisse zeigen, dass das Thema Rechtsextremismus und rechte Ideologie, das seit den 2000er Jahren medial eine große Rolle spielt, noch nie so stark die Berichterstattung über Ostdeutschland geprägt hat wie in den letzten Jahren. Das Thema scheint noch stärker mit Ostdeutschland verknüpft zu werden als in den Jahrzehnten zuvor. Der Begriff Lügenpresse zum Beispiel fällt 18 Mal häufiger, der Begriff ausländerfeindlich ebenfalls 18 Mal häufiger in Artikeln, in denen Ostdeutschland vorkommt. Die Begriffe rechtsradikal und rechtsextrem sind ähnlich stark überrepräsentiert. Und bemerkenswert ist dabei nicht, dass das Thema eine große Rolle spielt, aber dass diese Begriffe doch so extrem viel häufiger vorkommen, wie stark das Thema überrepräsentiert ist. Denn rechte Ideologie und rechte Strukturen sind natürlich nicht nur ein Phänomen in Ostdeutschland, sondern auch außerhalb Ostdeutschlands ein Thema, über das berichtet werden muss. Man kann sich bei diesen Zahlen aber schon fragen, ob es in einigen Medien nicht eben doch als Ostthema verhandelt wird.
Das wollte ich gerade fragen, ob das jetzt ein spezifisches Problem ist in der Berichterstattung über Ostdeutschland, weil man ja theoretisch auch sagen könnte, okay, man sieht hier schon auch in den Wahlergebnissen zum Beispiel, dass das Thema Rechtsextremismus, rechtes Gedankengut vielleicht auch einfach ein größeres Thema ist, ne? Und dann könnte man ja auch sagen, die Berichterstattung darüber ist erstmal nur dieses gute alte Sagen, was ist.
Das stimmt, aber es stimmt eben auch nur halb, weil, guck dir die Wahlergebnisse an, das sind, betrifft vielleicht 30% der Leute und selbst das ist natürlich total hochgegriffen. Aber all die anderen, das ist ja die große Mehrheit, kommen nicht vor. Und das ist das Problem. Also man fühlt sich gar nicht gesehen, gar nicht betrachtet, gar nicht mit den eigenen Themen irgendwie abgebildet. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
Kommen wir mal auf dieses konkrete Bild zu sprechen, das Medien zeichnen. Dem habt ihr ja ein richtiges Gesicht gegeben, Martin. Wie hat das funktioniert? Was habt ihr da gemacht?
Ja, unser Projekt hat sich ja mit der Frage eben beschäftigt, wie Medien das Bild von Ostdeutschland formen. Und auch wenn es nicht das eine Bild der Medien über den Osten gibt, haben wir eben festgestellt, Medienerzeugnisse in ihrer Gesamtheit betrachtet, da gibt es schon Auffälligkeiten da drin, wie über Ostdeutsche geschrieben wird. Und die wollten wir anschaulich machen. Und so ist die Idee von den KI-Ostdeutschen entstanden. Wir haben in eine KI Presseartikel eingespeist, in denen es um Ostdeutschland und die Ostdeutschen geht. Und zwar alle Artikel, die rund um den 3. Oktober von bestimmten Jahren erschienen sind. Denn dann wird immer besonders viel über den Osten berichtet, Stichwort Ossi-Wochen. Artikel von 1990, 2000, 2010, 2020, 2024. Alle Artikel, in denen die Begriffe Ostdeutschland und Ostdeutsche vorkamen. Und dann haben wir die KI aufgefordert, zu analysieren, wie die Ostdeutschen darin beschrieben werden. Und diese Beschreibung sollte ausschließlich auf den Presseartikeln beruhen. Wir haben als Ergebnis von der künstlichen Intelligenz eine Stichwortliste bekommen, wie die Ostdeutschen in den Artikeln beschrieben werden. Die haben wir dann in eine andere KI eingespeist, um daraus Porträts zu erstellen. Die KI sollte Bilder von Ostdeutschen aus dem jeweiligen Jahr anfertigen, die eben genau die Eigenschaften haben, die aus der Presse herausgearbeitet wurden. Das Ergebnis hat sich ziemlich stark mit dem gedeckt, was wir bei der Recherche für den Film auch herausgefunden haben. Die Charakterisierung der Ostdeutschen aus der Presse unterscheidet sich wieder je nach Jahrzehnt. Auf den Bildern zu 1990 sehen die Ostdeutschen verunsichert, niedergeschlagen aus. Sie befinden sich vor heruntergekommenen Plattenbauten. Und die Presse 10 Jahre später, zum 3. Oktober 2000, zeichnet eigentlich noch ein ähnliches Bild. Die Ostdeutschen wirken enttäuscht und traurig, keiner lächelt. Ihre Kleidung sieht abgewirtschaftet aus. Allerdings werden die Ostdeutschen in der Presse der Zeit nicht nur negativ beschrieben, hat auch die KI ausgegeben, sondern auch als bodenständig, als stolz, als fleißig und widerstandsfähig werden sie beschrieben. Und diese positive Darstellung, die kommt dann vor allem in den Bildern von 2010 zur Geltung. Da wirken die Ostdeutschen auf den Bildern zuversichtlicher. Sie werden als erfolgreich, innovativ, unternehmerisch beschrieben. Sie seien anpassungsfähig und pragmatisch. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass in der Zeit einige ostdeutsche JournalistInnen und AutorInnen verstärkt wahrgenommen wurden und selbst am Bild der Ostdeutschen in den Medien mitwirken konnten und auch positiv über Ostidentität geschrieben haben. Aber in der Presse von 2020 kippt das Bild dann wieder. Auf den Bildern, die die KI dazu erstellt hat, sind die Ostdeutschen dann entmutigt, skeptisch, distanziert. Und auf den allerneuesten Bildern, die auf der Presse der letzten 4 Jahre basieren, da schlägt sich dann die häufige Thematisierung von rechter Ideologie und die Berichterstattung zu Protesten sehr stark nieder. Auf den Bildern sind überwiegend Menschen abgebildet, die protestieren, die demonstrieren und dabei entweder ein sehr frustriertes Bild abgeben oder ein regelrecht aggressives, zum Teil sehen sie hasserfüllt aus.
Ist das repräsentativ? Also kann man da drauf schließen, dass so, wie darüber berichtet wird, dass tatsächlich auch die Vorstellung von den Leuten sich so verfestigt hat? Beziehungsweise gibt es da vielleicht irgendwelche Verzerrungen in der Art, wie diese Menschen dargestellt sind? Weil die sehen ja schon wirklich sehr, sehr unglücklich aus, gerade so, je näher man an das heutige Datum rückt.
Also einerseits, klar, die Narrative der Berichterstattung und ihre Bilder, die entstehen jetzt nicht im luftleeren Raum, sondern die greifen durchaus der Themen und Stimmung auf. Wobei natürlich gibt es sowas wie die eine Stimmung im Land nicht. Und wenn sich aber bei einem relevanten Teil der Medien so ein Tenor herausbildet, als gäbe es ein vorherrschendes Bild von den Ostdeutschen, dann kann dieses Bild eigentlich nur daneben liegen. Vor allem, wenn sich das Bild dann aus einem Blick von außen auch speist, also auch in Redaktionen entsteht, die gar nicht vor Ort sind, die Vielfalt der Lebensrealitäten in den unterschiedlichen Regionen in Ostdeutschland in den Blick nehmen. Außerdem stellt sich dann die Frage, wer in diesem Bild repräsentiert wird. Also mag sein, dass das Bild vielleicht für die einen oder anderen zutreffen sollte, für andere natürlich nicht. Und wenn über die berichtet wird, die am lautesten schreien oder diejenigen, die am besten ins vorgefertigte Klischee passen, oder einfach das Bild bedient wird, das sich am besten verkauft, dann sehen sich viele Menschen darin nicht und es wächst die Ablehnung. Also daher stellt sich auch die Frage, wie solche Bilder, die ja eben in den Artikeln, die wir zur Grundlage genommen haben, die da implizit sind und die wir nur explizit gemacht haben, wie solche Bilder die Akzeptanz von Medien beeinflussen. Und dadurch kann es auch zu selbstverstärkenden Effekten kommen. Also vielleicht werden auch einige aus der Erfahrung heraus, in Medien auf eine Weise dargestellt zu werden, in der sie sich nicht wiederfinden, dann medienskeptischer und treten Pressevertretern dann auch skeptischer gegenüber auf. Und dann gibt es über die vermeintlich skeptischen Ostdeutschen wieder was zu schreiben. Die medialen Zuschreibungen, die kursieren, die werden auch einfach verstärkt wahrgenommen, weil die Aufmerksamkeit für sie erhöht ist. Und auch dadurch gibt es selbstverstärkende Effekte solcher Bilder. Vielleicht aber auch nochmal zu den Verzerrungen, die von unseren eigenen Bildern. Also erst einmal gibt es eine Einschränkung dadurch, dass wir uns bei der Medienanalyse ja eben nur mit Printmedien auseinandergesetzt haben, also Zeitungen und Zeitschriften. Das Bild wäre sicherlich auch nochmal ein anderes, wenn auch Fernsehen, Radio, Podcast, Social Media untersucht worden wäre. Die Rolle, die klassische Medien bei der Erzeugung von gesellschaftlichen Narrativen spielen, die nimmt ja nun mal sicherlich auch ab. Und es hängt auch davon ab, welche Medien man konsumiert, welche Zeitung man liest. Je nachdem wird man sich mehr oder weniger solchen Bildern konfrontiert sehen. Und nicht zuletzt muss man auch sagen, dass KI-Tools selbst vorurteilsbehaftet sind. Also künstliche Intelligenz greift ja auch auf Datenmaterial zurück, was gefärbt ist, greift Wertungen und vorgefertigte Bilder auf, wie sie im Netz nun mal stehen, und reproduziert diese. Also mit der wachsenden Bedeutung von KI spielt auch die Voreingenommenheit von KI eine immer größere Rolle. Also natürlich auch total sensibel, was wir da gemacht haben, denn wir haben ja klischeehafte Bilder von Ostdeutschen reproduziert. Also auch dazu beigetragen, dass solche holzschnittartigen Bilder kursieren. Aber ich bin der Meinung, dass es eben sehr sinnvoll ist, die Klischees herauszuarbeiten, die ja da sind, die ansonsten implizit sind und trotzdem sehr wirkmächtig, die aufzuzeigen, damit man dann eben auch darüber reden kann.
Ich glaube, wir müssen hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch über den Fall Sebnitz sprechen, weil das muss man einfach so sagen, das ist schon ein ziemlicher Tiefpunkt in der Berichterstattung über den Osten gewesen. Die Stadt Sebnitz, die ist 2000 in die Schlagzeilen geraten, weil die Bild-Zeitung darüber berichtet hatte, dass ein kleiner Junge im Freibad aus rassistischen Motiven von mehreren Jugendlichen ertränkt worden sei und niemand eingeschritten sei. Diese Schlagzeile »Neonazis ertränken Kind« muss hier, glaube ich, auch unbedingt genannt werden. Später hat sich dann aber herausgestellt, dass der Junge tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben ist und eben nicht ermordet wurde. Andere Medien hatten dann aber zu dem Zeitpunkt schon darüber berichtet und die Inhalte der Bild-Zeitung übernommen. Das ist ja einfach ein extremes Beispiel für die mediale Berichterstattung über den Osten. Wie konnte das damals so schnell Anklang finden?
Da gibt es vielleicht gar nicht eine Antwort. Das eine ist, das war ein riesengroßer Medienskandal. Das ist gar keine Frage. Und es passte einfach sehr gut ins Bild. Man hat das wenig hinterfragt. Also man hat journalistisch auch mit Sicherheit ganz unsauber gearbeitet. Aber es passte einfach ins Bild, dass diese Geschichte, die, wie wir heute ja wissen, auch von der Mutter des Jungen gestreut wurde und mit dem Bestechen von Zeugen oder von vermeintlichen Zeugen noch angefeuert wurde. Also diese Geschichte passte ins Bild und man hat es einfach ungefragt, ungeprüft weiter übernommen, bis dann irgendwann die Wahrheit ans Licht kam. Das ist, glaube ich, genau, also auch wenn das ein sehr exemplarischer Fall ist, aber genau das ist dieses Problem mit ostdeutscher Berichterstattung.
Das heißt, ihr würdet jetzt auch sagen, das könnte so gar nicht passieren, wenn zum Beispiel im Münsterland ein Kind in einem Freibad gestorben wäre?
Ist schwer zu sagen. Also es gab nach diesem Sebnitz-Fall, gab es, nachdem er aufgeklärt war und auch die ungute Rolle der Medien sehr öffentlich diskutiert wurde, es gab dort vor Ort Gesprächsrunden mit Journalisten und Sebnitzern. Es gab im Fernsehen Gesprächsrunden, zum Beispiel eine mit Michel Friedmann, der genau diese Frage gestellt hat. Hätte das auch im Münsterland oder in Hessen passieren können, dass ein solcher medialer Beißreflex greift sozusagen? Die Antwort war unterschiedlich, je nach Herkunft der Leute. Und dem würde ich mich fast anschließen. Aber vom Gefühl würde ich denken, die Skepsis, die Zweifel, der Wille, das zu recherchieren, das wirklich zu hinterfragen, wären deutlich größer gewesen, als sie in Sebnitz der Fall waren oder eben auch nicht der Fall waren.
Was lässt sich denn daraus dann lernen? Gibt es eine Lektion, die man aus Sebnitz ziehen kann?
Genau hinschauen, einen Job machen, recherchieren, nicht auf Stereotype bauen, nicht dem folgen, was man als Grundannahme vielleicht schon im Kopf hat. Das ist die einzige Konsequenz.
Wenn wir dann jetzt so ein bisschen mehr in die Gegenwart rücken, dann wird in eurer Analyse als prägender Teil des medialen Ostbildes ab 2015 Pegida dargestellt. Da hat sich zum Beispiel der Journalist Ulrich Woll von der Sächsischen Zeitung zu geäußert.
Dadurch, dass eben die Reden teilweise tatsächlich rassistisch waren, revanchistisch waren, wurden die Inhalte der Medien nach meinem Empfinden teilweise von Kolleginnen und Kollegen auf die Menschen, die dort mitliefen, übertragen. Also nach dem Motto, wer sich das anhört, tickt auch so. Und daraus wurde dann oft pauschal die Nazikeule. Und je radikaler Teile der Pegida-Bewegung, auch der Mitläufer, wurden, desto mehr schien sich ja dieses Pauschalurteil zu bestätigen. Draufgehauen medial, Radikalisierung bei der Bewegung, noch mehr draufgehauen, noch stärkere Radikalisierung. Und durch diese immer stärker werdende Radikalisierung, auch angefeuert durch die Reden, auch angefeuert durch Social Media, entstand dann das Gesamtbild letztendlich, das sind alles hier Nazis.
Was meint ihr denn, wie hätte sonst über diese Demos berichtet werden sollen?
Das Problem an der Berichterstattung über Pegida war sicherlich, dass das eine, und das sagt auch Ulrich Wolf, der da sehr nah dran war, der von der allerersten Pegida-Demo vor Ort war und berichtet hat, dass das eine quasi neue Rechte war, die niemand kannte, die sich innerhalb kürzester Zeit von einer Kleinstdemonstration mit 100 Leuten, die irgendwie aus dem Dienstleistungssektor kamen oder aus der Gastronomie, zu einer großen Bewegung formiert hat. Man kannte es nicht, Leitmedien beispielsweise, die großen Zeitungen, das war unbekannt und man hat es sehr schnell mit der Nazikeule verbunden und hat diese Stadt Dresden und vielleicht auch Sachsen wieder verbunden mit einer Grundannahme, die es schon gab. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Das ist auch das, was Ulrich Wolf sagt. Es wurde sehr schnell die Nazikeule geschwungen. Und dann war es ein bisschen wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Leute haben gesagt, wir haben hier Probleme. Ob die jetzt lauter sind, die Motive oder nicht, das spielt an der Stelle erstmal keine Rolle. Ob man da mitgehen kann, politisch, inhaltlich oder nicht. Aber über all jene wurde diese Nazikeule sofort geschwungen. Die haben sich da nicht gesehen und waren eher zornig darüber und haben gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Wir wollen ja auf die Straße gehen. Wir haben ein Problem mit zu vielen Asylsuchenden und Angst davor und verschiedenste Motive. Und das war, glaube ich, das Problem während dieser Berichterstattung. Ulrich Wolf sagt auch beispielsweise, dass es von großen Zeitungen richtige Grundannahmen gab, wie Journalisten, die sie abgesandt hatten, zu berichten haben. Da gab es keine offene Form der Berichterstattung mehr, abgesehen vielleicht von Korrespondenten, die ohnehin in Dresden waren und die das Gefüge ein bisschen besser kannten, die Stadt besser kannten, die Leute und das anders einordnen konnten und wollten. Das kann man dazu sagen, dass das dann sich in einer Form radikalisiert hat, dass da Galgen hingen für verschiedene Politiker oder selbige angalgen, dass die AfD diese Pegida-Demos quasi auch gekapert hat und ihren politischen Stempel da aufgedrückt hat, steht auf einem anderen Blatt. Es geht so ein bisschen um diese sehr zeitige Berichterstattung, wo alle Leute subsumiert wurden unter einem Generalverdacht. Und das hat sicherlich nicht gut getan.
Das ist dann im Prinzip diese selbsterfüllende Prophezeiung, von der du eben, Martin, gesprochen hast.
Ja, also ich denke, eine ganz wichtige Aufgabe der Berichterstattung ist es, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, die bei Demos auf der Bühne, aber auch abseits der Bühne verbreitet werden. Und die Reden bei Pegida waren zu einem großen Teil rassistisch, nationalistisch. Da wurde auch Hass gegenüber Geflüchteten und MigrantInnen geschürt. Das darf nicht bagatellisiert werden. Und die Presse muss auch klar darstellen, was da gesagt wird, das einordnen, in welcher Tradition das steht, was davon Unwahrheiten sind, was die Menschen für Hintergründe haben, die da auf der Bühne stehen und so weiter. Muss das herausarbeiten und darauf hinweisen, was davon auch verfassungsfeindlich oder demokratieschädigend ist. Damit ist es aber auch nicht getan, sondern sie muss sich auch damit beschäftigen, warum das verfängt, warum das eine Strahlkraft hat für viele Menschen. Denn das Phänomen besteht ja eben nicht nur aus dem, was auf der Bühne skandiert wird. Es gab natürlich auch Teilnehmer der Demonstration, die nur hinter einem Teil dessen stehen, was dort verbreitet wurde und eine Menge Menschen, die Pegida über Social Media mitbekommen haben, vielleicht auch nur Auszüge davon mitbekommen haben und sich dachten, das sehe ich auch so oder das ist doch in Ordnung, was die da sagen. Und wenn die dann mitbekommen haben, dass Pegida pauschal bewertet wurde, als nazimäßig, als etwas, was die Schmuddelecke ist und alle, die damit zu tun haben, eigentlich außerhalb von einem legitimen Diskurs stehen, dann haben sich die Leute von dieser Pauschalverurteilung mit angesprochen gefühlt und sich dann auch selbst in die sogenannte Nazi-Ecke gestellt gesehen. Und wenn Leute das Gefühl haben, sie werden ohnehin jenseits von der legitimen öffentlichen Auseinandersetzung verortet, ist es auch kein Wunder, dass sie sich von denen abwenden, von denen sie sich dahingestellt fühlen und auch nicht mehr teilnehmen wollen am öffentlichen Meinungsaustausch. Und um die Menschen nicht zu verlieren und ein Phänomen wie Pegida auch angemessen darzustellen, denke ich, dass Medien eben damit gut beraten werden, nachzufragen, warum sich Menschen davon angezogen fühlen und auch darzustellen, dass das sehr unterschiedlich ist. Aber ich sehe das schon auch so, dass wer zu einer Demonstration geht, dort mit Inhalten und Stimmungen konfrontiert ist und dann dort bleibt, natürlich eine gewisse Mitverantwortung dafür trägt, was dort passiert und sich nicht wundern muss, mit den Inhalten in Verbindung gebracht zu werden, die dort kursieren. Und sich dann auch mit den Konsequenzen auseinandersetzen muss. Also zum Beispiel sich anhören zu müssen, dass das andere Menschen für extrem bedenklich halten, was dort passiert, dass dort Hass und Hetze wahrgenommen werden. Und über diese Einschätzungen und Sorgen muss ja auch berichtet werden.
Also wie euer Filmtitel auch, es ist kompliziert und man muss da aber halt schon differenzieren. Jetzt habt ihr für den Film aber auch mit einem jüngeren Kollegen gesprochen, Josa Mania Schlegel, der für die Leipziger Volkszeitung arbeitet. Und der nimmt das so wahr, dass es eine neue Generation ostdeutscher JournalistInnen gäbe, die eben auch differenzierter berichten. Wie würdet ihr das denn wahrnehmen? Also ist dieses aktuelle Bild von Ostdeutschland, verändert sich da was jetzt aktuell in den letzten Jahren oder ist es gleich geblieben auch?
Ich würde sagen, da verändert sich was, da hat sich auch was verändert. Es ist tatsächlich so, dass da junge ostdeutsche JournalistInnen dazugekommen sind, die einen anderen Blick, einen viel differenzierteren Blick haben. Und zugleich muss man sagen, dass sich strukturell aber auch nicht viel verändert hat. Die Zeitungen, Zeitschriften sind bis auf eine Ausnahme, die Berliner Zeitung, in westdeutscher Hand. Das ist eine Kontinuität seit der Wende. Die Chefposten in den großen Radio- und Fernsehanstalten sind in der Hauptsache von Westdeutschen besetzt. Da ist Marike Reimann, die ja auch in unserem Film ist, wirklich eine absolute Ausnahme, die stellvertretende Chefredakteurin beim SWR war. Und Struktur sorgt auch für eine bestimmte Haltung, einen bestimmten Blickwinkel. Das ist auch Politik dann. Und insofern, ja, es hat sich was verändert, aber nein, es haben sich auch Dinge nicht verändert. Das würde ich jetzt mal so als Fazit gerne formulieren. Aber ich meine, die Taz, die Berliner Taz hat zu den Landtagswahlen 2021 für eine Woche eine kleine Abordnung an Journalisten nach Sachsen geschickt, die mal gucken sollen, wie es so ist, die sich ein bisschen Zeit nehmen sollten. Bei den letzten Landtagswahlen waren es dann schon 3 Wochen, wo Korrespondenten geschickt wurden. Die Berichterstattung war deutlich ausgewogener, differenzierter. All das lässt hoffen. Und das, finde ich, sind gute Impulse, gute Zeichen.
Martin, wie nimmst du das wahr? Gibt es eine Veränderung?
Ich muss auch sagen, sowohl als auch. Also wenn ich die Ergebnisse unserer Datenerhebung betrachte, schlägt sich diese Differenzierung da noch nicht richtig nieder. Also viele Themen, die früher in den Medien mit dem Osten verbunden waren, werden es immer noch. Teilweise sogar noch zugespitzter. Und das liegt ja auch daran, dass sich politische Diskurse auch zugespitzt haben. Und es nun mal auch gewisse Themen gibt, die immer noch in Ostdeutschland eine besonders große Rolle spielen. Dazu gehören weiterhin soziale Unterschiede, wirtschaftliche Sorgen, Fragen der Benachteiligung und auch die Verbreitung von rechten Einstellungen. Ich nehme es aber auch so wahr, dass es eine Menge differenzierter Journalistinnen und Journalisten gibt. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die sogenannte Generation der Nachwendekinder, also diejenigen Ostdeutschen, die die DDR nicht mehr bewusst miterlebt haben, jetzt voll mitmischen als JournalistInnen und AutorInnen und sich da auch viele mit ihrer Ostidentität sehr differenziert auseinandersetzen. Ich glaube, dass sie aus ihrer Insicht heraus den Osten facettenreicher und in seiner Widersprüchlichkeit beschreiben. Und unabhängig von der Generation können ostdeutsche JournalistInnen mit den Menschen ganz anders reden, wenn sie auch von hier sind. Und das merkt man auch im Ergebnis. Und ich glaube, auch in den Redaktionen gibt es schon ein wachsendes Bewusstsein für ihre Lehrstellen. Also gerade weil das, was in Ostdeutschland passiert, als zunehmend wichtiger für die politische und gesellschaftliche Entwicklung auch vom ganzen Land wahrgenommen wird.
Martin Koplin und Annette Friedrich, vielen Dank für eure Zeit.
Na, sehr gern.
Danke auch, danke dir.
Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film Es ist kompliziert, der Osten in den Medien, den finden Sie in der ARD Mediathek. In 2 Wochen hören Sie dann an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Diese Folge ist die letzte in diesem Jahr und bevor wir uns 2025 wiederhören, möchte ich Ihnen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr wünschen. Bleiben Sie gesund, neugierig und kritisch. Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt oder wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an investigativ@mdr.de. Und Sie können uns natürlich auch auf Ihrer Podcast-Plattform abonnieren, bewerten oder kommentieren. Damit helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich bin Esther Stefan und ich freue mich, wenn Sie im neuen Jahr wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut und nur das Beste für 2025.